so groß wie falsch. Ich möchte gleich zu Beginn noch einmal darauf hinweisen, dass ich jetzt in Zukunft immer so einen Ausdruck von der Präsentation dabei haben werde. Der von letztem Sonntag liegt noch da hinten und wen das interessiert, der kann sich gerne nach dem Gottesdienst hier vorne den mitholen. In der vergangenen Woche hat am Aschermittwoch oder mit Aschermittwoch die Passionszeit begonnen. Die Passionszeit umschreibt die 40 Tage vor Ostern, die vom Kirchenkalender als Vorbereitungszeit auf dieses Osterfest gesehen wird. Vorbereitung nicht im Sinne von dekorieren, planen, einkaufen, Essen kochen, so wie wir das oft im Advent empfinden. Jetzt geht's los, jetzt müssen wir alles ganz schnell umsetzen, sondern tatsächlich um eine innere Einstellung darauf, was passiert an Ostern. Sich bewusst auf den Leidensweg Jesu auch mit einzulassen und Parallelen dazu in unserem Leben zu ziehen. Deswegen ist es oft auch die Fastenzeit, sodass wir das ein wenig nachempfinden können oder uns bewusst auf etwas einzulassen, wo wir sagen, ich verzichte auf etwas. In der evangelischen Kirche gibt es oft eine Aktion, oder nicht oft, sondern immer eine Aktion zu dieser Fastenzeit. Und heute passt es perfekt auf unseren Predigttext. Deswegen habe ich dafür davon die Startfolie einmal mitgenommen. Zeig dich. 7 Wochen ohne Kneifen. Das ist die Fastenaktion der evangelischen Kirche für das Jahr 2018. Sich zu zeigen ist heutzutage eigentlich ziemlich modern. Durch die sozialen Medien, durch das Internet ist es schon kaum mehr möglich, sich zu verstecken. Wer sich viel im Internet bewegt, wer übers Internet einkauft, wer über Internet seine Bankdaten irgendwie organisiert, hat kaum noch eine Möglichkeit, sich zu verstecken und sich da zurückzunehmen. Aber es gibt auch viele Menschen, die zeigen sich sehr freiwillig, schießen in jeder Lebenssituation ein Foto von sich selbst und stellen das dann in aller Öffentlichkeit bei Instagram oder Facebook oder Telegram oder irgendwas rein und zeigen sich den Menschen. Darum geht es nicht bei dieser Fastenaktion. Es geht nicht darum, dass man sich selbst präsentiert und dass man zeigt, wer man Tolles ist, sondern es geht darum, zu zeigen, was mich ausmacht. Was ist mir wichtig in meinem Leben? Und da auch wirklich zu stehen, weil wir wissen selber, in vielen Situationen kneift man doch. Es fällt uns doch nicht so leicht, wirklich immer zu zeigen, was uns wirklich wichtig ist. Und diese Fastenaktion versucht ganz konkret für diesen Zeitraum von 7 Wochen einmal zu sagen, komm jetzt, nehmen wir mal allen Mut zusammen. Und wenn wir merken, meine Arbeitskollegin wird jeden Tag von meinen anderen Kolleginnen gemobbt, dann mache ich mal den Mund auf. Ich sage mal nein, hört auf, das ist nicht in Ordnung. Oder ich sehe das anders. Stellung beziehen. Oder vielleicht auch für andere Dinge. Da, wo wir merken, das ist mir eigentlich unangenehm, hier ziehe ich mich oft zurück. Oder ich schweige auch einfach mal ganz gerne. Den Mund aufmachen, sich zu zeigen, seine Einstellung zu sagen. Dazu versucht diese Fastenaktion Mut zu machen, versucht uns zu helfen. Paulus brauchte auch diesen Mut. Und Paulus war davon überzeugt, dass Gott ihm den Mut dazu immer wieder gibt, die Kraft, zu dem zu stehen, was Gott ihm gesagt hat. Seine Aktionszeit ist nicht nur 7 Wochen vor Ostern, sondern in diesem Moment. Jetzt, heute und hier, sagt er, und in jedem weiteren Moment, wo er Gottes Gnade braucht. Paulus ist in Korinth in der Gemeinde, die er eigentlich mit gegründet hat, deren Glaubensvater er ist, in einem Konflikt. In diesem Konflikt geht es auch um Paulus und um seine Persönlichkeit. Darum, dass er sich nicht so zeigt, wie die Korinther sich das gerne wünschen würden. Sie stellen seine Autorität in Frage. Und für Paulus hängt das ganz eng damit zusammen, dass sie die Botschaft vom Evangelium in Frage stellen, die Art und Weise, wie das Evangelium gehört, gelebt und empfangen werden soll. Und das ist für ihn eine sehr schwierige Situation, die ihm das Herz ganz stark bedrückt. Er betet viel für die Korinther, er versucht, sich da irgendwie einzubringen, er versucht, da wieder Kontakt mit denen aufzunehmen und es belastet ihn sehr. Und natürlich könnte man, wenn er so ganz persönlich angegriffen werden, meinen, es geht ihm wirklich auch darum, sich wieder richtig ins richtige Licht zu stellen. Sich selber wieder zu zeigen und zu sagen, nee, kommt, ich bin gar nicht so schlecht, wie ihr es eigentlich sagt. Und zu zeigen, wie er wirklich ist. Aber für Paulus ist das Wichtigste, dass er sagt, dass Gott wieder an die richtige Stelle muss. Es geht ihm nicht darum, seine eigene Ehre wiederherzustellen, zumindest nicht primär, oder das, was er sagt, macht deutlich, dass es ihm darum geht, dass wir Gott wieder richtig erkennen, dass Gott an die richtige Stelle kommt. Jeder Glaubende, der an der Liebe und Gnade Gottes festhält, ist dabei ein Zeugnis für ihn für die Ehre Gottes. Das ist sein Ziel, dass die Menschen wieder an der Gnade und der Liebe Gottes festhalten. Ich lese uns den Predigttext vor aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Denn er spricht in Jesaja 49, ich habe dich zur willkommenen Zeit erhöht und habe dir erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten. In Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. In Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch die Bekannten, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Dieser Text lässt sich ziemlich gut in zwei Abschnitte einteilen. In dem ersten Abschnitt geht es grundsätzlich um die Gnade Gottes, um das Heil, das die Korinther empfangen haben und das irgendwie nicht in der aktuellen Zeit zu erleben zu sein scheint. Zumindest weist Paulus sie darauf hin und sagt, jetzt ist diese Zeit. Paulus ermahnt die Christen in Korinth, die Gnade nicht vergeblich zu empfangen. Und dann der zweite Abschnitt, in dem Paulus sich selbst als ein Beispiel oder zumindest als die, wo er sein eigenes Leben daran zeigt, wie das sich in dem Leben wirklich äußern kann. Wenn wir diese Gnade Gottes empfangen haben, wie sie in jeder Lebenssituation empfangen und gelebt werden kann. Als Diener Christi. Denn das ist für ihn die Folge der Gnade oder vielmehr das Leben aus der Gnade heraus. Dass wir in jeder Lebenssituation, egal was das Leben uns bringt, als Diener Christi leben. Paulus ermahnt die Christen also zunächst, empfangt die Gnade Gottes nicht vergeblich. Die Gnade Gottes soll nicht umsonst, soll nicht wirkungslos bleiben. Die Gnade wird uns zwar umsonst geschenkt, aber das bedeutet nicht, dass die Gnade wertlos ist, dass sie nichts wert ist, nur weil sie nicht bezahlt werden muss. Ganz im Gegenteil, die Gnade muss etwas bewirken, sie muss etwas verändern, sonst ist sie nicht bei uns angekommen, sonst ist sie nutzlos. Für viele Christen steht die Gnade im Glaubensleben oft am Anfang ganz groß. Und dann haben wir oft gleichzeitig diese Verheißung für das Ende. Am Ende wird sich alles vollenden, da wird alles zur Vollendung kommen und dann ist die Gnade auch wieder ganz groß. Aber während des Lebens ist es manchmal gar nicht so schwer, die Gnade zu greifen oder irgendwie die Verheißung davon in Anspruch zu nehmen. Wenn wir gerade als Freikirche, die Erwachsenenglaube praktizieren, von der Bekehrung sprechen, dann hat das ganz oft etwas mit der Gnade zu tun und mit der Sündenerkenntnis. Dass wir gerade am Anfang des Glaubenslebens, wenn wir Gott erkennen, wenn wir ihn verstehen, Zum einen akzeptieren, dass es Gott gibt und zum anderen diese Erkenntnis und auch das Bekenntnis dazu kommt, dass wir Gott unsere Schuld bekennen, dass wir merken, wir können uns nicht alleine retten. Und das gilt auch für diejenigen, die schon als Kind Christen gewesen sind, also die schon damit aufgewachsen sind. Weil irgendwann muss diese Entscheidung kommen, dass man sagt, es kommt nicht von mir aus. Weil wir lernen das so, wie man aufwächst als Christ, wie man sich bewegt als Christ und wie man so lebt. Und gleichzeitig bekommen wir damit beigebracht, wie wir am besten leben, damit wir uns selber retten. Also natürlich retten wir uns am Ende nicht selber, aber diese Erkenntnis muss jeder Teenager oder jeder Jugendliche oder dann später als Erwachsener, dieser muss man irgendwann gehabt haben. Erst dann kann man wirklich ganz zu Gott Ja sagen und ihn verstehen. So steht es oft am Anfang des Glaubens ganz selbstverständlich da, Gottes Rettung. Und selbst wenn wir an Gott glauben und versuchen, so zu leben, wie er es möchte, dann gehört es dazu, dass wir uns dafür am Anfang für ihn entscheiden und annehmen, dass wir die Rettung nicht selber verdient haben. Zu dieser Sündenerkenntnis gehört für viele dann am Anfang auch noch eine größere Sündenerkenntnis dazu. Nicht nur, dass wir versuchen, eigentlich uns selber zu retten durch unser Verhalten, durch das, wie wir unsere Beziehung zu Gott leben, sondern auch, dass wir ja die Taten, die wir sonst so gemacht haben, gerade für Menschen, die sich frisch bekehren oder neu bekehren, aus einem ganz säkularen Hintergrund heraus, kommt diese Erkenntnis oft größer, weil sie anders aufgewachsen und geprägt worden sind. Dass manche Dinge, die wir in unserem Leben getan haben, in der Vergangenheit nicht in Ordnung waren. Und wir geben sie Gott oft in einem Übergabegebet. Und wer das nicht gemacht hat, ist gerne eingeladen, sowas auch noch zu tun. Wir geben die Dinge Gott und er nimmt sie uns weg, wenn wir es schaffen, sie wirklich auch loszulassen. Das ist ein anderes Thema, darüber können wir wann anders noch mal mehr sprechen. Das gehört nämlich leider auch dazu, dass wir auch loslassen müssen. Auf jeden Fall ist es so, wenn wir Gott unsere Schuld bekennen aus der Vergangenheit, dann ist die weg, dann hat er sie weggenommen. Und das wissen wir auch alle ziemlich genau. Das ist Gnade, dass Gott diese Schuld komplett wegnimmt. Aber die Gnade gilt halt nicht nur für die Vergangenheit und auch nicht nur für die Zukunft, dann, wenn es soweit ist, dass wir endlich ins Reich Gottes aufgehen können. Dass Gott alles vollenden wird. Paulus macht ganz deutlich in seinem ersten Abschnitt, dass die Gnade jetzt und heute für uns gilt. Jetzt ist die Zeit des Heils. Die Gnade ist nicht nur am Tag unserer Bekehrung oder irgendwann auch zwischendrin, wenn wir wieder so eine Erkenntnis haben oder wenn wir wieder unsere Schuld bewusst vor Gott bringen. Nein, nicht nur in den Momenten ist die Gnade für uns da, sondern in jedem Moment, in jedem Lebensbereich, in jeder Situation. Wir müssen nicht nur darauf hoffen, dass sie auch irgendwann in Zukunft vollendet sein wird, sondern hier und jetzt, heute, möchte Gott uns gnädig sein. Hier und jetzt nimmt er uns an, liebt er uns und rettet er uns. Hier und jetzt sind wir frei von aller Schuld, auch dann, wenn wir merken, dass es in unserem Leben nicht richtig läuft, nicht alles ganz gut läuft. Die Korinther schienen das auch schwer begreifen zu können. Deswegen schreibt Paulus ihnen diesen Brief. Und er sagt auch nicht nur jetzt in diesem Moment, wo ihr diesen Brief lest, gilt euch die Gnade, sondern das gilt immer in jedem neuen Moment, also immer in der Gegenwart, immer in dem Moment, den wir gerade erleben. Die Gnade möchte immer in uns wirken. Sie möchte unser Leben von Grund auf verändern, für alle Zeiten und nicht nur in einem bestimmten Moment, der in der nächsten Minute schon wieder Vergangenheit ist. Das ist tatsächlich etwas, was wir Europäer ganz schwer denken können, weil das unsere Denkstruktur ist. Ich weiß nicht, wie es euch damit so geht, aber wir denken einfach in zeitlichen Abläufen. Es gibt ein Vorher, es gibt ein Jetzt und es gibt ein Nachher. Und wir können aus diesem Denken ganz schwer aussteigen. Das ist tatsächlich auch im griechischen Denken so, deswegen geht es den Korinthern ziemlich ähnlich wie uns. Vom hebräischen Gedanken her leben die Menschen in einem ganz anderen, in einer anderen Denkart. Da gibt es eine andere Zeit oder irgendwie funktioniert es anders und es ist nicht so in klare Abläufe strukturiert. Deswegen ist es für uns so schwer, das vorzustellen, wenn wir jetzt etwas annehmen, dass es nicht direkt schon wieder vorbei ist, sondern dass die Gnade wirklich in jedem einzelnen Moment für uns zählt. Und nicht nur dann, wenn es uns ganz bewusst ist und wenn wir das ganz genau wahrnehmen, sondern auch in den Momenten, wo wir das überhaupt nicht merken, wo wir gar nicht daran denken. Die Rettung Gottes und die Beziehung zu Gott ist so komplex und alles ist ganz anders als das, was wir sonst im Weltlichen so erleben. Das ist auch eins, woran das nochmal deutlich wird. Also dieses mit diesem zeitlichen Denken auch. Wir denken einfach in so einer ganz bestimmten Struktur und da fällt es uns schwer, das zu akzeptieren oder das wirklich zu denken und zu verstehen, dass es immer fortlaufend wirkt. Also nicht nur in einem ganz bestimmten Moment. Genauso wie bei den Korinthern, deswegen predigt Paulus zu ihnen so. In Korinth kamen viele Prediger zu Wort, das ist die Situation, in der Paulus mit ihnen spricht, die durch anschauliche Wunder und Zeichen darstellen wollen, wie Gottes Gnade aussieht. Sie predigen und untermalen das durch bestimmte Zeichenwirkungen, durch bestimmte Wunder, durch geistliche Erfahrungen. Und das sind auch Erfahrungen, die auch wir manchmal machen können in Lobpreis oder in anderen Situationen, wo wir merken, ich spüre Gott ganz, ganz doll. Aber wenn man das immer verbindet mit der Predigt über die Gnade Gottes, dann ist das so ein bisschen wie so eine Konditionierung, dann spüren wir sie nur da. So sehr uns solche Erfahrungen und Momente auch Gott näher bringen können und auch unser Leben nachhaltig prägen und wirken können, so verbinden wir doch die Gnade in dem Moment immer damit, dass man eine bestimmte geistliche Empfindung haben muss, eine bestimmte Nähe zu Gott, etwas, wo wir ganz genau spüren, hier ist Gott da und greift ein. Also sowas ganz Spirituelles. Wir verbinden die Gnade dann genau mit diesen Momenten und denken, dann ist es so. Aber es trennt gleichzeitig die Gnade von unserem Alltag und von dem Abwasch im Waschbecken, dem verbrennten Essen oder auch dem angemeckerten Wort unserem Ehemann oder Ehefrau an den Kopf, das kaputte Auto, das habe ich geschrieben, bevor unser Auto kaputt war, oder die nervigen Kollegen. Diese Situation verbinden wir dann nicht mit der Gnade Gottes, weil wir so auf diese anderen Momente gepolt sind. Aber Paulus sagt, genau in diesen Momenten soll Gottes Gnade an uns wirken. Hier jetzt in diesem Gottesdienst, wenn wir uns für Gott öffnen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir uns auf ihn ausrichten und er uns vielleicht auch Gedanken schenkt, wo Veränderungen nötig sind. Und auch am Nachmittag zu Hause, wenn wir vielleicht vorhatten, ganz harmonisch und friedvoll miteinander eine intensive Zeit zu erleben, mit Freunden oder Gästen oder mit der Familie und dann mit einem Mal vielleicht irgendein Smartphone vor uns auftaucht und die Zeit verschwunden ist. Oder man sich mit den Nachbarn verquatscht hat oder irgendein Streit an der Tür steht. Genau in solchen Momenten will uns auch die Gnade Gottes gelten. In allen Momenten gilt sie uns. Wie schade wäre es, die Gnade Gottes verfallen zu lassen und ihre Wirkung zu verschenken. Und wie missverstanden wäre sie, wenn wir sie nur für die Momente in Anspruch nehmen, wo wir eine intensive Begegnung oder Erfahrung mit Gott haben, durch ein geistliches Wunder, und sie dann darauf reduzieren. Weil dann haben wir die anderen Lebensphasen und für die warten wir vergeblich auf die Gnade Gottes, wenn wir es immer mit diesem einen verbinden. Gottes Gnade heißt nämlich nicht, dass uns alles gelingt und dass wir eine Ausstrahlung haben, die jeden umwirft und um den Finger wickelt. Das scheint ein Problem bei den Korinthern gewesen zu sein. Gottes Gnade heißt nicht, dass kein Missgeschick mehr geschieht und wir keine Schuld mehr begehen. Es heißt auch nicht, dass unsere Kräfte niemals schwinden oder dass Krankheit oder Arbeitslosigkeit von uns abprallen oder auch keine negativen Asylbescheide mehr eingehen können. Es heißt auch nicht, dass wir Gottes Gegenwart immer spüren können. Das ist zwar auf der einen Seite wirklich sehr schade, dass Gottes Gnade das nicht heißt, weil es wäre so schön und gleichzeitig glaube ich auch ganz fest daran, dass Gott immer wieder diese Wunder auch in unserem Leben tun kann und auch tut. Dass Gott da so eingreift, aber es heißt nicht automatisch, dass es so ist. Und das wiederum entlastet mich auch ganz groß, weil das nämlich heißt, diese anderen Erfahrungen in meinem Leben können auch unter diesem Zeichen der Gnade Gottes stehen. Auch wenn sie furchtbar sind und wenn sie schrecklich sind und man nicht weiß, wie es weitergeht. Trotzdem gehören die genauso unter dieses Vorzeichen der Gnade Gottes. Da steht dann nicht ein Minus davor, sondern da steht ein Plus davor, das Kreuz Gottes. Was wäre sonst mit diesen Momenten in meinem Leben, wo ich einsam oder unglücklich bin? Was wäre mit den Momenten, wo ich meinen Mann zu Unrecht an meinen Frust an ihm ablasse oder wo ich großen Mist baue? Was wäre, wenn Gottes Gnade dann nicht gelten würde? Dann würde ich, oder wenn wir das nicht damit verbinden, dann würde ich in dem Moment womöglich rausfallen, dann würde ich womöglich die Rettung verfehlen. Aber Paulus sagt, genau diese Momente sind auch die, wo die Gnade Gottes ist, wo die Zeit des Heils mit angebrochen hat. Auch in diesen Momenten zählt Gottes Gnade für uns. Wenn wir begnadete Kinder Gottes sind, dann sind wir es, und zwar in jedem Moment. Denn Gottes Gnade heißt, dass Gott die Beziehung zu uns aufrecht erhält, dass er etwas für uns tut und uns mit seiner Liebe ansieht und uns begegnet. In jedem Moment soll uns also die Gnade Gottes prägen und gestalten. Sie soll. Für Paulus ist das tatsächlich ein Imperativ, also etwas, was wir tatsächlich auch, wo wir etwas tun müssen, obwohl die Gnade ja etwas ist, was uns geschieht, ohne dass wir etwas tun müssen. Zur Gnade Gottes gehört also immer auch eine Antwort und unsere Suche nach ihr dazu und die Lebensgestaltung. Das heißt, dass wir annehmen müssen, dass Gott unser Leben rettet, auch wenn sich nicht alle Lebensbereiche und Lebensqualitäten verbessern. Obwohl Gott sich tatsächlich ja ein besseres Leben für uns wünscht. Aber das äußert sich halt nicht daran, dass es einem äußerlich unbedingt besser geht. Es äußert sich nicht unbedingt daran, dass wir immer fröhlich und gut gelaunt sind. So wie Jesu Weg auch ein Weg des Leidens war, wurde uns Christen von Anfang an gesagt, dass es auch für uns schwer sein wird. Nicht jeder Christ ist heute Verfolgung ausgesetzt. Wir in Deutschland haben es hier verhältnismäßig gut, aber viele sind es trotzdem. Aber unabhängig davon erleben wir auch andere Herausforderungen oder Schicksalsschläge, die auch existenziell sein können und schlimm. Und trotzdem, obwohl sich nicht alles verbessert, lohnt es sich, das Leben der Herrschaft Gottes zu unterstellen und das Leben aktiv als Christ zu gestalten. Für Paulus gehört das wirklich ganz selbstverständlich dazu, dass wir auch entsprechend leben, dass wir unser Leben entsprechend gestalten. Aber immer als eine Folge der Gnade und nicht als Bedingung für die Gnade, also nicht als Bedingung dafür, dass Gott uns rettet, sondern aus der Dankbarkeit heraus, dass er uns gerettet hat. Gott schenkt uns seine Rettung und dann dürfen wir auch leben, als wären wir gerettet, selbst wenn unser Leben uns manchmal noch anderes vortäuscht oder aufzeigt. Paulus beschreibt es in seinem Leben so, dass er sich in allen Lebenslagen versucht, so zu verhalten, dass durch sein Tun niemand Anstoß nimmt und niemand verführt wird zu irgendwelchen Sünden oder aufgrund seines Verhaltens daran zweifeln könnte, dass es Gott gibt. Eine ganz schön hohe Messlatte, muss ich sagen. Aber das bedeutet für ihn halt ganz konkret, dass er sagt, wenn ich unter irgendetwas leide, wenn ich Mangel leide, wenn ich nicht genug habe, dass er darüber nicht klagt, sondern dass er es von Gott annimmt und dass er ihn darum bittet, das schon auch zu verändern, aber sich selber auch anfängt zu bemühen, selber zu versorgen. Paulus, der ja als Apostel durch die Gegend zieht und den Menschen ganz viel von Gott erzählt, sagt für sich selber, ich arbeite aber auch dafür, dass ich meinen Unterhalt verdiene. Nicht so wie wir faulen Pastoren. Nein. Nein, aber für ihn ist es ganz selbstverständlich, ich muss was dafür tun, dass mein Mangel auch abgeholfen wird. Ich bete darum, ich tue etwas dafür, aber ich beklage mich nicht laut vor den anderen Menschen. Paulus hatte hier wirklich einen sehr hohen Anspruch, keinen Grund zum Anstoß zu geben. Und wenn wir die Situation mit den Korinthern sehen, merken wir, es hat nicht funktioniert. Die Korinther haben an ihm Anstoß genommen. Er konnte das also nicht so umsetzen. Aber trotzdem war er in seinem Leben so, dass er ganz klar und voller Überzeugung für sich immer sagen konnte, ich tue es im Bewusstsein auf Gott. Ich versuche mich so zu verhalten, dass ich für Gott genau das tue, was er in diesem Moment auch für mich möchte. Ich bin bemüht darum, in allen Situationen dem Evangelium Christi zu entsprechen. Für Jesus auch Leiden und Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen. Und in allen Situationen ist ganz entscheidend, individuell nach dem Willen Gottes zu fragen und das eigene Handeln dann dem Evangelium zu unterstellen oder daran zu prüfen. Dass Paulus zwischenzeitlich im Gefängnis sitzt, kann man natürlich zum Beispiel auch als so etwas sehen, dass man sagt, Paulus ist gar nicht gesegnet. Der kommt dafür sogar ins Gefängnis und ist damit ja ein Negativzeugnis, weil die Botschaft Gottes dann gar nicht so wirken kann. Er nimmt es trotzdem an als etwas, wo Gott weiterhin an ihm wirkt, wo Gott ihm weiterhin seine Gnade zeigt. Und er spürt eine innere Freiheit, obwohl er äußerlich gefangen ist. Und obwohl er äußerlich auch Schläge auf sich nehmen muss. Aber er fühlt sich innerlich frei. Weil er durch Gottes Gnade in diesen Situationen frei gemacht wird. Und gerade darin steckt für mich trotz großer Herausforderungen eine ganz existenziell frohe Botschaft. Paulus hat das wirklich gespürt in all diesen Lebenslagen. Die Gnade Gottes, obwohl es schwer ist, obwohl es herausfordernd ist. Und obwohl er auch, wenn wir weiterlesen, Gott auch geklagt und das hingehalten hat und gesagt hat, nimm es weg, bitte, bitte, ich will das nicht mehr, dass es so schwierig ist, dass ich Schmerzen habe, dass es mir nicht gut geht in meinem Leben. Und trotzdem hat er darin immer wieder Gottes Gnade erfahren und empfangen. Der Katalog, den Paulus hier aufzählt, ist wirklich umfassend. 18 Herausforderungen in seinem Leben benennt er. Und dann macht er nochmal 9 Spannungen deutlich, wo er sagt, da pendle ich ständig zu hin und her zwischen diesen Dingen. Das ist herausfordernd, das ist schwierig. Und in den letzten Zeilen macht er es trotzdem nochmal so deutlich. Ralf hat sie eben auch schon mal gelesen und ich lese uns nochmal die Verse 4a und dann 9b und 10. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes, als die Sterbenden und siehe, wir leben. Als die Gezüchtigten und doch nicht getötet. Als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich. Als die Armen, aber doch die, die viel reich machen. Als die, die nichts haben und doch alles haben. Obwohl er von den äußeren Lebensumständen her traurig ist, sagt er, ich bin alle Zeit fröhlich. Das widerspricht sich für uns. Aber Paulus spricht hier von 2 verschiedenen Dingen. Die Lebensumstände, die machen ihn traurig und die verletzen ihn und die bestürzen ihn und er ist auch traurig über das, was in Korinth passiert. Und trotzdem spürt er die ganze Zeit, wie glücklich und froh und frei er sein kann durch die Gnade Gottes, die ihn rettet, wie er ihn liebt. Obwohl er selber arm ist und nichts zu geben hat, sind doch viele andere Menschen reich beschenkt durch ihn. Und durch die Gnade Gottes, die er weitergeben kann, ohne auch nur irgendwas in der Hand zu haben. Nichts Materielles und trotzdem das Größte, was die Menschen empfangen können. Obwohl er von sich aus sagt, er hat nichts in seinem Leben, nichts, was er Gott bieten könnte, nichts, was er den anderen Menschen bieten könnte. Und genau das kreiden die Korinther ihm ja auch irgendwie an. So hat er doch alles. Er hat alles, was Gott in Gott. Denn er hat die Liebe Gottes und er erfährt die Gnade Gottes jetzt, in diesem Moment, in jedem einzelnen Moment in seinem Leben. Er kann sie fühlen, die Liebe und die Freude über die Gnade Gottes und darüber, dass er ihr schon jetzt Erlösung und Heil schenkt. Selbst in der Gefangenschaft ist er frei, weil er nur Gottes Herrschaft unterstellt ist. Seine Züchtiger können ihn schlagen, aber sie können ihm nicht das nehmen, was er durch Gott empfangen hat. Das ist für Paulus nicht nur eine Theorie, sondern er lebt das so. Er empfängt es, er erfährt es so. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, Jetzt ist die Zeit des Heils. Ich wünsche uns, dass wir diese Gnade in unserer Gegenwart und unserem Alltag erfahren und in Anspruch nehmen können. Und zwar so wie Paulus auch, nicht indem wir uns noch mehr anstrengen und indem wir machen, dass Gottes Gnade irgendwie noch mehr in unserem Leben wirkt und wir als Gesegnete dastehen und alle von außen sehen, wie gesegnet unser Leben ist, sondern indem wir die Perspektive ändern, die Wahrnehmung, den Blick von Gott, dass auch in dem Schlimmen, was uns passiert, Gottes Gnade uns begegnet. Das heißt nicht, dass das Schlimme die Gnade Gottes ist, nein. Also wir müssen das nicht annehmen als etwas total Gutes. Wir dürfen auch weiter klagen und wütend auf das Schlimme sein. Aber dass die Gnade Gottes trotzdem auch dann in diesen Situationen zählt und Gott uns manchmal in diesen Situationen auch näher begegnen kann als in irgendwelchen anderen Situationen. Ich wünsche uns, dass uns das verändert, sodass wir uns ebenfalls befreit fühlen, obwohl wir mit ganz leeren Händen vor Gott kommen und dann alles in ihm haben werden. Amen.